WDR Zeitzeichen. Stichtag heute,
19. Mai 1976. Die Bundesregierung beschließt neue Richtlinien zum radikalen Erlass.
Der Vietnamkrieg kam über das Fernsehen ins Wohnzimmer. Hunderttausende junge Menschen gingen auf die Straße. Gegen den Krieg, gegen Imperialismus und Kapitalismus und gegen den Muff von 1000 Jahren unter den Talaren.
Von mir aus können Kommunisten studieren, was sie wollen. Unser Rechtssystem in Anspruch nehmen, unser Bildungssystem in Anspruch nehmen, unser Sozialsystem in Anspruch nehmen. Aber als Staatsdiener, als Polizeibeamte, Richter, Verwaltungsbeamte, Lehrer, Professoren wollen wir sie nicht haben, die trojanische Kavallerie.
Wie der CSU-Vorsitzende Franz Josef Strauß redeten viele Politiker Anfang der 70er Jahre. Die Bundesrepublik fürchtete nicht nur die Terroristen der Roten Armee-Fraktion, sondern auch die politische Unterwanderung durch Kommunisten, Pazifisten und Menschenrechtsaktivisten. In ihnen sah Strauß die trojanische Kavallerie, die den politischen Umsturz wollte.
Meine Damen und Herren, wenn wir sagen Freiheit oder Sozialismus, dann sagen wir, wehret den Anfängen.
Vor allem Linksextreme waren der Schrecken der Konservativen und Liberalen, aber auch vieler Sozialdemokraten. Seit der Gründung der Deutschen Kommunistischen Partei im Jahr 1969 war die Angst vor dem Klassenkampf gestiegen. Studentenführer Rudi Dutschke hatte die Parole ausgegeben, den etablierten Apparat von innen heraus aufzuweichen.
Der Prozess der Veränderung geht über diesen Weg des, wie ich es mal genannt habe, des langen Marsches durch die bestehenden Institutionen.
In Dutschke und seinen Mitstreitern sah das politische Establishment Feinde der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Die breite Gesellschaft hatte kein Verständnis für dieses Aufbegehren, sagt der Berliner Politikwissenschaftler Wolf-Dieter Narr.
Es waren nicht nur Studenten, es waren Lehrlinge und andere, die Ende der 60er Jahre aufgebrochen sind. Ein Ärgernis im Auge der älteren Generationen, der Politiker zumal, die eben die Ruhe als die erste Bürgerpflicht ansehen und die in ihrem repräsentativen Absolutismus ganz zufrieden waren.
Gegen den wachsenden Einfluss linker Ideologen wollten Bund und Länder ein Zeichen setzen. Im Januar 1972 einigten sich Bundeskanzler Willy Brandt und die Ministerpräsidenten der Länder auf den radikalen Erlass. Darunter fielen Kommunisten und Rechtsextremisten, aber auch die kommunistisch dominierten Kriegsdienstgegner oder die Verfolgten des Naziregimes. Der Extremistenbeschluss galt für Beamtenanwärter, aber auch bereits verbeamtete Lehrer und Professoren, Postboten und Lokführer, ja sogar Bademeister. Vor allem die Angst vor dem Feind im Klassenzimmer ging um.
Ich bin eine christlich eingestellte Frau und meine Kinder sollen nicht so von Kommunisten unterrichtet werden.
Da muss man dagegen sein, das ist die Zukunft.
Wir kommen aus dem Osten, dann hätten wir ja da bleiben können. Das ist ja das Gleiche wie in der DDR.
Von Beschäftigten im öffentlichen Dienst wurde verlangt, dass sie jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung eintreten. Zwischen dienstlichem Auftrag und persönlichen Ansichten wurde dabei nicht mehr unterschieden. Für die Gesinnungsprüfung durch den Verfassungsschutz war auch das politische Engagement im Privatleben interessant. Der Staat misstraute allen. Das politische Klima in der Bundesrepublik hatte sich Anfang der 70er Jahre geändert.
Doch nun ist es kalt, trotz alledem, trotz SPD und alledem.
Dabei hatte die sozialliberale Koalition von Bundeskanzler Willy Brandt zum Amtsantritt 1969 einen neuen Politikstil versprochen.
Wir wollen mehr Demokratie wagen. Wir werden unsere Arbeitsweise öffnen und dem kritischen Bedürfnis nach Information Genüge tun.
Brandt wollte die jungen Deutschen erreichen und Aufbruchstimmung vermitteln.
Wir wenden uns an die im Frieden nachgewachsenen Generationen, die nicht mit den Hypotheken der Älteren belastet sind und belastet werden dürfen. Jene jungen Menschen, die uns beim Wort nehmen wollen und sollen.
Die Union hatte der neuen Politik kaum etwas entgegenzusetzen, außer Polemik, die dennoch Wirkung zeigte. Nach der Unterzeichnung der Entspannungsverträge mit Polen und der Sowjetunion beschwor die Union die kommunistische Unterwanderung des Landes durch die fünfte Kolonne Moskaus, wie Strauß es nannte.
Trotz Grundgesetz und alledem drückt man uns mit Berufsverbot die Gurgel zu, trotz alledem.
Der Druck durch die CDU-CSU und die unionsregierten Bundesländer war so hoch, dass die sozialliberale Bundesregierung gezwungen war, ein innenpolitisches Zeichen zu setzen, erklärt der Berliner Politologe Wolf-Dieter Narr.
Es wurde nach außen, wenn Sie so wollen, stärker liberalisiert. Nach innen wurde die Repressionsschraube angezogen, was möglicherweise ein Morgenopfer der Brandt-Regierung gegenüber den eher Konservativen. Diese Gesellschaft war aber ein verhängnisvolles Opfer.
Man wollte zeigen, dass die Verständigung mit dem Osten und das Verhältnis zu deutschen Kommunisten nichts miteinander zu tun hatten. Das sozialliberal regierte Hamburg führte dann 1971 als erstes Bundesland den radikalen Erlass ein.
Der Beschluss sagt, dass die Mitgliedschaft in bestimmten Organisationen Anlass gibt, sich dem Betreffenden oder die Betreffende etwas näher anzusehen.
Hamburgs Bürgermeister Peter Schulz.
Es genügt hinsichtlich der Einstellung oder Nichteinstellung der ernsthafte Zweifel daran, dass der Bewerber sich für unsere demokratische Grundordnung einsetzt. Er hat, wenn Sie so wollen, die Beweislast. Ist der Beamte, dann muss allerdings der Dienstherr ihm nachweisen, dass der Beamte nicht bereit ist, sich für unsere Verfassung einzusetzen. Insofern besteht da ein Unterschied.
Hamburg bildete den Vorläufer für den radikalen Erlass. Am 28. Januar 1972 wurde dann ein einheitlicher Beschluss gefasst, der für die gesamte Bundesrepublik und West-Berlin galt. Unter anderem umfasste der Beschluss folgende Regeln.
Erstens. Beamte sind verpflichtet, sich aktiv innerhalb und außerhalb des Dienstes für die Erhaltung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung einzusetzen. Zweitens, gehört ein Bewerber einer Organisation an, die verfassungsfeindliche Ziele verfolgt, rechtfertigen diese Zweifel eine Ablehnung des Einstellungsantrags. Bei Beamten, die durch Handlungen oder ihre Mitgliedschaft in einer verfassungsfeindlichen Organisation nicht dem Beamtenrechtsrahmengesetz entsprechen, ist die Entfernung aus dem Dienst anzustreben. Drittens, für Arbeiter und Angestellte im öffentlichen Dienst gelten dieselben Grundsätze.
Wer gegen die Regeln verstieß, konnte nicht Lehrer, Jurist, Postbote oder Zugführer werden oder musste mit seiner Entlassung rechnen. Das staatliche Berufsverbot als Einschränkung der bürgerlichen Rechte wurde auch im Ausland, vor allem in Frankreich, heftig kritisiert.
Gerade im Ausland betrachtet man die Gefahr für die Demokratie mit immer größerer Sorge. Viele Sprachen kennen auch keinen Namen dafür und müssen deshalb den deutschen Begriff Berufsverbot übernehmen.
Das Wort Berufsverbot wurde sogar Bestandteil der französischen Sprache. In Paris fanden für die Betroffenen Demonstrationen und Solidaritätskundgebungen statt. Auch hierzulande stand für die Kritiker des radikalen Erlasses eines fest. Der angestrebte Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stellt bereits den ersten Schritt zu ihrer Abschaffung dar.
Der Effekt selber war insgesamt ein antidemokratischer, da ist überhaupt gar keine Frage. Die Atmosphäre, die dadurch erzeugt worden ist, war eine Atmosphäre des Einpaukens von Gehorsam in Deutschland.
Die Absurdität des radikalen Erlasses und der damit verbundenen Berufsverbote wird am CDU-Abgeordneten Karl Carstens deutlich. Der Politiker wurde Jahre später Bundespräsident, war aber im Dritten Reich Mitglied der NSDAP und verteidigte im Bundestag den radikalen Erlass.
Durch die Erfahrungen des Weimarer Staates belehrt, haben die Väter unserer Verfassung ausdrücklich vorgesehen, dass gegenüber den Feinden unserer Ordnung Grundrechte eingeschränkt werden können.
Der radikalen Erlass galt zwar auch für Neofaschisten und Nationalisten, doch Staat und Verfassungsschutz nahmen hauptsächlich die Linken unter die Lupe. Im Mai 1975 entschied schließlich das Bundesverfassungsgericht, dass die Eignung eines Bewerbers für den Staatsdienst nicht von der Mitgliedschaft in bestimmten Organisationen, sondern von seinem Verhalten abhängt. Die Union blieb trotzdem bei ihrer Haltung, die vom ehemaligen NSDAP-Mitglied Alfred Drecker im Bundestag verteidigt wurde.
Mit Brandts Kehrtwendung in der Ost- und Deutschlandpolitik veränderte sich auch die innenpolitische Einschätzung des kommunistischen Gegners. dass wir innenpolitisch die Front gegenüber den Kommunisten nicht aufweichen, sondern sie noch verstärken, meine Damen und Herren.
Der Publizist und Holocaust-Überlebende Alfred Grosser sah in dem ganzen Verfahren der Regelprüfung durch den Verfassungsschutz eine unerträgliche Gesinnungsschnüffelei.
Wenn ich recht verstehe, sollen junge Leute vorsorglich ausgeschlossen bleiben, weil sie ihre Weltanschauung nie mehr ändern und voraussichtlich ihre Pflicht dem Rechtsstaat gegenüber verletzen werden. Wohingegen sich die Bundesrepublik leisten konnte, Männern wichtige staatliche Positionen anzuvertrauen, die als Verteidiger des Rechtsstaates völlig versagt hatten.
Vor allem diejenigen Verteidiger des radikalen Erlasses mit nationalsozialistischer Vergangenheit waren Grosser ein Dorn im Auge.
Wenn man die Gestapo polizeirechtlich gerechtfertigt hatte, durfte man in der freiheitlichen Grundordnung Rektor und Kultusminister werden. Die Kriterien, die nun verbieten sollen, Zollbeamter oder Dorfschullehrer zu werden, scheinen mir wahrlich strenger zu sein.
Durch den radikalen Erlass verlor die sozialliberale Bundesregierung Glaubwürdigkeit bei der jungen Generation. Nachdem Brandt die Kanzlerschaft an Helmut Schmidt abgegeben hatte, sprach er schon 1975 von einem Kardinalfehler seiner Amtszeit.
Lebten Hegel und Schiller noch, sie würden heute im öffentlichen Dienst Filbingers kaum eine Chance haben. Denn sie waren ja in ihrer Zeit Radikale.
Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts und Brandts Eingeständnis, dass der Erlass ein Irrtum gewesen sei, sowie die Kritik ausländischer Medien machten viele in der SPD nachdenklich. Die Einsicht zur Veränderung war auch bei Kanzler Helmut Schmidt angekommen. Am 19. Mai 1976, heute vor 40 Jahren, legte das Kabinett neue Richtlinien zum radikalen Erlass vor. Im Sinne der Beamtenanwärter wurden einzelne Regeln geändert. Die Bewerber für den öffentlichen Dienst erhielten die Möglichkeit, einen Anwalt einzuschalten und Einzelfälle wurden fortan vom zuständigen Minister geprüft. Der Sozialwissenschaftler Wolf Wagner gehörte damals an der Freien Universität Berlin zu den vehementesten Gegnern des radikalen Erlasses und der neuen Richtlinien.
Das hat nur sozusagen den Rahmen ein bisschen angepasst. Aber faktisch, die Regelanfrage und all dieses, die Vorhaltungen, die blieben eigentlich gleich.
Da sich der Bundestag und der von der CDU-CSU dominierte Bundesrat jedoch nicht auf gemeinsame, einheitliche Regeln verständigen konnten, wurde der radikalen Erlass in allen Bundesländern unterschiedlich ausgelegt. Hamburgs Bürgermeister Hans-Ulrich Klose dachte dann im Herbst 1978 als einer der ersten Länderchefs über den Sinn und Zweck des Extremistenbeschlusses nach.
Sie können mich ja prügeln deswegen, aber das Ergebnis meines Nachdenkens lautet, jetzt mal ganz salopp formuliert, ich stelle lieber 20 Kommunisten ein, als dass ich 200.000 junge Leute verunsichere.
Hamburg stellte 1979 als erstes Bundesland die Regelanfrage an den Verfassungsschutz ein. Bundeskanzler Helmut Schmidt kam damals zu der Feststellung, dass beim radikalen Erlass mit Kanonen auf Spatzen geschossen worden sei.
Demokratie ist ein Prozess und kein Zustand. Zu diesem Prozess muss auch gehören, einmal getroffene Entscheidungen zu überprüfen und soll gehören, eigene Irrtümer zu korrigieren, wenn die Überprüfung Irrtümer an den Tag bringt.
Nach und nach legten auch alle Bundesländer den radikalen Erlass zu den Akten. Zuletzt Bayern im Jahr 1991. Übrig blieb die folgende Bilanz des Extremistenbeschlusses. Rund 3,5 Millionen Bewerber für den öffentlichen Dienst wurden bis 1991 durch den Verfassungsschutz überprüft. In etwa 11.000 Fällen kam es zu Verfahren. Über 1.500 Personen wurden entweder nicht eingestellt oder entlassen.
Im Zeitzeichen erinnerte Wolfram Stahl an die neuen Richtlinien zum radikalen Erlass, die die Bundesregierung am 19. Mai 1976 beschloss. Redaktion Michael Rüger. Zeitzeichen morgen über die Pianistin und Komponistin Clara Schumann.
Zeitzeichen. Täglich morgens um 9:45 auf WDR 5 und abends um 5:45 auf WDR 3. Und jederzeit hier im Netz. WDR.de